das Paradoxe am Altern ist, dass die Zeit, die Lebenszeit eigentlich kürzer ist, als wenn wir jung sind. Und diese verkürzte Lebenszeit, also die verkürzten Jahre, die uns noch bevorstehen, die führen ja auch dazu, dass wir den Moment eher genießen.
Die eigene Endlichkeit genießen, das ist doch ein guter Anfang für eine entspannte Beziehung zu sich selbst. Damit hallo und willkommen. Und wenn Sie jetzt noch spontan den Satz vervollständigen, mein Alter ist schuld daran, dass... Dann sollten Sie bitte doch noch mal den ersten Teil des Gesprächs mit Professor Jana Nikitin hören, denn unser Alter als solches ist an nix schuld. Die Art, wie wir darüber denken, macht den Unterschied. In dieser Episode gibt es sehr praktische Beispiele, um die Beziehung zu uns selbst zu verbessern. Beispiel 1. Schlüssel vergessen mit 25? Damals war das Alltag. Und mit 65? Vielleicht Demenz? Wie durchbricht man diesen Kurzschluss im Kopf? Wie können wir das als das entlarven, was es ist, ein schlichter Altersmythos?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich merke es auch bei mir und ich glaube, alle WissenschaftlerInnen im Altersbereich merken das auch bei sich, obwohl wir das so viel wissen und obwohl wir wissen, wie Altersbilder funktionieren und so und weiter und so fort. Ist der erste automatische Gedanke der, den wir als Kinder und als Jugendliche und junge Erwachsene aufgenommen haben. Das heißt, ich habe genau die gleichen Altersbilder im Kopf wie Sie und alle anderen. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass ich eben immer eine Reflexionspause einlege. Ich lasse mich von dem Altersbild nicht automatisch leiten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir machen können. Mal kurz eine Pause machen und sagen, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Ist das das Alte? Oder nicht dieses gleich automatische Handeln nach dem ersten Gedanken, sondern den ersten Gedanken vielleicht auch hinterfragen. Und das können wir durch zwei Sachen erreichen. A, durchs Wissen. Also wenn wir wissen, dass eben das, was wir jetzt gerade diskutieren, wie Altersbilder funktionieren, können wir das dann mehr reflektieren und B, durch den Kontakt mit älteren Menschen, also intergenerationalen Kontakt insgesamt. Von dem profitieren alle ältere Menschen, alle Jüngeren, indem sie die Altersbilder korrigieren oder beziehungsweise sehen, wie heterogen ältere Menschen sind. Und natürlich die Älteren, indem sie ja auch ihre Bilder über jüngere Menschen korrigieren, weil wir haben ja gegenseitig negative Altersbilder.
Ja, dazu passt vielleicht ganz gut Ihr Tipp, Zeit mit alten Menschen verbringen. Da habe ich den Eindruck, das ist so eine Art Generalschlüssel oder der Top-Tipp, die Sofortmaßnahme, die jede ergreifen kann, um das eigene Altersbild nochmal zu überprüfen, vielleicht zu revidieren.
Also ich würde das in allen immer empfehlen, die Nachbarin ansprechen, jemanden aus der Familie, den man schon lange nicht mehr gesehen hat oder was auch immer. Also es ist, wir haben ja um uns herum, haben wir wirklich viele ältere Personen, die auch bereit sind für ein Gespräch. Und das muss ja nicht jetzt eine Freundschaft sich daraus entwickeln, aber schon alltägliche Gespräche zeigen uns diese Heterogenität, die wir im Alter haben. Und wir werden überrascht, wenn wir ältere Menschen ansprechen, wie viel da kommt, weil eben die Altersbilder nicht die ganze Realität sind.
Meine persönliche Erfahrung mit alten Menschen, mit oder ohne Anführungszeichen, ist, ich finde, eine ganz eigene, ist mir später bewusst geworden. Ich habe keinen meiner Großeltern erlebt. Also die haben entweder meine Geburt nicht erlebt, weil sie vorher gestorben sind, oder nicht lange überlebt. Nicht kausal, sondern chronologisch. Und mir haben alte Menschen gefehlt. Ich habe immer den Kontakt zu ihnen gesucht, und weil ich das spannend fand. Die Geschichten, die zu erzählen hatten. Und für mich ist mein Schwiegervater zum Vorbild für gutes Altern geworden. Der ist vor 2 Jahren mit 92 gestorben. Ist so ein individuelles, also quasi fast persönliches Altersvorbild, ja, wie soll ich sagen, eine gute Sache, will mich jetzt nicht selber loben, aber es ist mir sehr präsent. Also wenn ich an gutes Altern denke, denke ich an.
Ja, wir brauchen Vorbilder, auch fürs Alter brauchen wir Vorbilder wie für alles andere. Und wir sagen, die heutigen alten Menschen, das sind die Pioniere der Langlebigkeit, weil die Langlebigkeit gibt's ja noch gar nicht so lang. Und deshalb ist es ja auch eine Phase, die wir erst als Gesellschaft lernen zu gestalten. Das heißt, die heutigen älteren Menschen sind die Pioniere und daher auch Vorbilder oder Schreckbilder, je nachdem, wie man es hier ist. Und tatsächlich, wir haben ja auch in einer Studie uns angeschaut, welche bei Frauen, welche Rolle spielen positive Vorbilder fürs Alter, für die eigene Körperwahrnehmung und Attraktivitätswahrnehmung. Und tatsächlich, wenn man ein positives Bild einer älteren Frau hat, dann nimmt man sich selber als junge Frau sehr positive in der körperlichen, äußeren Erscheinung sehr viel mehr positive wahr, als wenn man keine positiven Bilder hat. Auch da können wir natürlich nicht sagen, wo ist die Kausalität, aber ich glaube, das zeigt ganz schön, dass solche Vorbilder unser Leben schon in jungen Jahren positiv beeinflussen können. Und ja, wir brauchen sie und wir sollten sie auch aktiv suchen.
Mhm. Haben Sie schon eins gefunden?
Ich habe wirklich viele in meiner Nachbarschaft. Ich lebe in einem Dorf, wo es viele Ansässige gibt in meiner direkten Umgebung. Also ich habe ein Nachbar, der ist 96, der ist immer noch im Garten und geht immer noch im Spazieren und arbeitet im Garten. Ich habe über 80-jährige Nachbarin, die immer noch wandern geht und Bilder schickt über WhatsApp. Also das ist, ich habe ja gar keine negativen Bilder in meiner Umgebung. Und das sind Menschen, die sind ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber die zeigen, man kann sehr wohl sehr positiv altern.
Ich glaube, man hört es Ihrer Stimme an, was ich sehe. Wir machen das als Videokonferenz. Sie lächeln, haben Lachen im Gesicht, wenn Sie das erzählen. Und ich glaube, das passiert unweigerlich, wenn wir an diese guten Beispiele denken. Man fühlt sich anders, man sieht auch anders aus, schaut anders. Ja, jetzt kommen wir mal, Ihr Buch heißt Die 7 Mythen und wir haben jetzt über den einen großen Mythos aus verschiedenen Richtungen gesprochen. Also, Sie sagen, der erste Mythos ist, mein Alter steht im Reisepass und wir lernen gleich zu Anfang wieder das Staunen, weil Sie schreiben so sinngemäß einen Satz, das Alter ist sozusagen unfassbar.
Genau, also selbst in der Wissenschaft können wir nicht wirklich sagen, wann das Alter beginnt. Das gibt ja das chronologische Alter natürlich, da können wir sagen, ja, auch da sind wir uns nicht einig.
Die Stunde, genau, kann das sein?
Das ist der Anfang vom Alter.
Schon wieder eine Stunde älter geworden.
Ja, die geht ja nicht, sorry, nicht mal richtig, die Uhr. Aber sie schlägt ab und zu. Das ist ja genau so ein Bild, oder? Wir wissen ja wirklich nicht, wann das Alter beginnt. Also chronologisch sagen wir manchmal ja so mit 60, 65, aber wir haben ja auch das soziale Alter, das heißt definiert durch die sozialen Rollen, die wir haben. Und da würden wir ja sagen, ja, vermutlich ist es ja so um die Pensionierung herum, wenn sich eben ein neues Kapitel eröffnet. Wir haben aber auch das biologische Alter, das heißt gemessen an der Funktion unserer Organe, wie alt wir sind, da können ja auch jünger oder älter sein als unser chronologisches Alter. Also es ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen, wann das Alter beginnt und eigentlich ist es ja auch gut, dass wir das nicht sagen können, weil wir wollen es ja auch, weil das ja so individuell ist und so heterogen ist, ist es nicht wirklich vorteilhaft zu sagen, so jetzt hat das Alter begonnen.
Würden Sie sagen, es ist vielleicht klug, sich selbst zu keinem Zeitpunkt als alt zu beschreiben, sondern nur zu sagen, ich bin, keine Ahnung, 96?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn wir Menschen fragen, niemand fühlt sich alt. Also auch die 96-jährige Frau oder Mann sagt, alt sind die anderen, ich bin das nicht. Und ich ich bin da immer so hin und her gerissen, weil einerseits sehen wir in der Forschung das jüngere subjektive Alter, also das gefühlte Alter, wenn ich mich jünger fühle, als ich tatsächlich bin, hat das positive Konsequenzen oder korreliert positiv mit Gesundheit, mit sozialer Einbettung, also eigentlich mit allen positiven Faktoren, die wir mit dem Alter auch verbinden. Andererseits wissen wir, dass das auch daher kommt, dass wir uns eben von der als negativ gesehen Altersgruppe distanzieren. Und diese Distanzierung ist der Punkt, wo ich sehr viel Mühe habe damit, weil wir eben das Alter so negativ betrachten, wollen wir alle uns davon distanzieren. Und ich glaube, diese Distanzierung, wenn wir eben wissen, dass das Alter nicht so negativ ist, könnte man ja auch diese Distanzierung sehr wohl aufheben. Und dann könnte man sagen, ich bin 53 und ich fühle mich wie 53, weil
und das ist gut so. Ne? Genau. 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 So, Mythos 1. Mythos 2. Alt sein heißt krank sein.
Ja, ist es aber, nicht. Also auch hier, wir haben Studien, die zeigen, ja, die körperliche Funktionalität, die nimmt mit dem Alter ab. Aber wir unterscheiden sehr wohl zwischen dem normalen Altern und den Krankheiten. Das heißt, ob ich jetzt, also wenn das meine Muskelmasse mit der Zeit abbaut, auch beim Training, das ist so, das kann ich kann sie abschwächen, indem ich eben die Muskeln trainiere. Aber ob ich jetzt eine Krankheit habe, das ist keine Alterserscheinung. Also da sollen wir auf jeden Fall unterscheiden und auch die Krankheiten entsprechend behandeln.
Manche fühlen sich trotz Diagnosen gesund, andere ohne Befund elend. Ich finde es jedenfalls einen guten Satz. Ich weiß nicht, von wem von uns.
Also wir haben es ja auf jeden Fall sinngemäß im Buch auch. Ja, ja.
Mythos 3. Der alte Grießkram ist ein Sturkopf, der fürs Lachen in den Keller geht. Warum ist das ein Mythos?
Es ist diese Vorstellung, unsere Persönlichkeit verändert sich eigentlich eher zum Negativen, wenn wir älter werden. Wir werden eben sturköpfig, wir werden eher auch so negativ, kriesgrämig. Und das zeigt die Forschung einfach nicht. Die Forschung zeigt, die Persönlichkeit entwickelt sich ja vor allem in den ersten 25 Jahren und zum Positiven. Also wir werden gewissenhafter, wir werden emotional stabiler. Diese Reife, so nennen wir das, diese reife Persönlichkeit, die bleibt sehr lange stabil oder verbessert sich sogar noch mit dem Alter. Und deswegen ist es ein Mythos. Also wir werden nicht griesgrämig. Wir waren ja schon mit 25 griesgrämig, wenn wir im Alter griesgrämig sind. Das ist als eine allgemeine Entwicklung einfach in der Forschung nicht nachzuweisen. Und das Gleiche gilt fürs Wohlbefinden übrigens. Wir haben ja auch das Gefühl, mit dem Alter werden wir alle eher unglücklich und unzufrieden. Und auch das sehen wir überhaupt nicht in der Forschung. Und Lebenszufriedenheit ist recht stabil über das gesamte Erwachsenenalter.
Also das konkurriert ein bisschen natürlich mit der früheren Ansage, man kann sich auch noch im hohen Alter ändern, aber Persönlichkeitszüge, zeigt die Forschung, sind schon recht stabil. Ne? Da gibt es Grenzen.
Forschung sagt recht stabil, heißt das natürlich, wir haben eine moderate Korrelation zwischen zwei Persönlichkeitsmessungen innerhalb einer bestimmten Zeit. Diese sind nie perfekt. Das heißt, auch hier haben wir eine große Heterogenität. Klar. Und ja, auch hier haben wir eine große Varianz. Und auch hier haben wir trotzdem, wenn wir unsere Persönlichkeit ändern wollen, Möglichkeiten, sie zu ändern. Und die beste in der Forschung bis jetzt gefundene Art und Weise, wie man sie verändert, ist, die Umgebung zu verändern und das Verhalten zu verändern. Weil durch die Umgebung, veränderte Umgebung beeinflusst uns und unser Verhalten kumuliert dann quasi zu einer neuen Persönlichkeit.
Also eine bewusste Selbststeuerung, die da was verändern kann. So, noch ein Mythos. Ich habe die Reihenfolge verdreht, aber es bleibt ein Mythos, egal an welcher Stelle. Altsein heißt vergesslich sein. Oh ja, ist eigentlich genau. oder was übersehen und lernen lohnt sich nicht. Und da haben Sie den wunderbaren Vergleich, das alternde Gehirn wird manchmal mit dem Regionalzug verglichen, statt, ich glaube, Sie sagen, der Shinkansen.
Kann ich bei Japan bleiben?
Der durch Japan fährt, genau, weil die ICEs, die fahren teilweise nicht mehr so schnell. Genau, also aber was motiviert Boomer wirklich mit 65 noch was komplett Neues zu lernen?
Wir sagen, dass man sich ja vorstellen soll, was man eigentlich noch im Leben möchte und wofür man kognitiv fit bleiben möchte. Also es ist ja auch wie mit der körperlichen Gesundheit. Man sollte ja überlegen, wofür möchte ich körperlich gesund bleiben? Wofür möchte ich kognitiv fit bleiben? Wir sind ja wieder bei dem Wert und auch unsere Stelle oder Position in der Gesellschaft oder auch für uns individuell in unserem Leben. Und wenn ich ein Ziel habe oder einen Sinn habe oder einen Zweck habe, für den ich das mache, dann ist das ja eigentlich einfacher. Und wir wissen, Plastizität des Gehirns besteht wirklich bis zum Lebensende. Und auch hier das gesunde Altern ist nicht Demenz. Demenzielle Erkrankungen sind Erkrankungen. Das ist nicht eine notwendige Konsequenz des Alterns.
Mythos Nummer 5. Mythos könnte man auch, es klingt ja vornehm, also können wir halt mit Vorurteil auch übersetzen. Alt heißt einsam. Und an dieser Stelle führen Sie einen Begriff ein, den ich sehr bemerkenswert finde. Das
Savoring. Ja. Ich habe ja irgendwie kein gutes.
Was ist es?
Das bewusste Wahrnehmen des Moments. Also die Aufmerksamkeit auf das, was gerade passiert. Und wir haben im Buch ein Beispiel, das ich sehr schön finde, das ich eigentlich von Laura Carstensen in einem Vortrag gehört habe. Man stelle sich vor, die Mutter mit der Tochter, die dreijährige Tochter spielt im Sandkasten und die Mutter checkt E-Mails, bereitet die Einkaufsliste vor, liest ein Buch und ist froh, dass die Tochter einmal einfach in Ruhe spielt. Und die Großmutter, die genießt einfach diesen Moment. Vermutlich, sie ist ja genau in dem Moment präsent, wie die Enkelin in dem Moment präsent ist. Und das ist Savoring, dieses bewusste Erleben von den Momenten. Und wir sehen, dass es mit dem Alter zunimmt. Also wir sind mit dem Alter fähig dazu oder sind auch motivierter, bewusst wahrzunehmen, was in unserem Alltag passiert und seien das die kleinsten Dinge.
Dann lasse ich jetzt extra eine Pause, um das wirken zu lassen, weil dieses bewusste Genießen des Momentes, man spricht ja von der Rush-Hour des Lebens und also Hektik haben wir reichlich und Genuss braucht Zeit, braucht Abstand, braucht offene Sinne und das ist wirklich, finde ich, ein Geschenk der späten Jahre. Das empfinde nicht nur ich so, das lese und höre ich im Bekanntenkreis und liest man in der Literatur. Laura Carstensen, die gerade zurückgetreten ist als Chefin des Stanford Center for Longevity, da Marksteine gesetzt hat, also Psychologie und Longevity trotzdem
miteinander
verbindet.
Ich habe nur noch zu der Zeit, kommt ja auch von der Laura Carstensen, wenn Sie gesagt haben, es braucht Zeit. Das Paradoxe am Alten ist, dass die Zeit, die Lebenszeit eigentlich kürzer ist, als wenn wir jung sind. Und diese verkürzte Lebenszeit, also die verkürzten Jahre, die uns noch bevorstehen, die führen ja auch dazu, dass wir den Moment eher genießen. Weil wir haben ja nicht unendlich viel Zeit, beziehungsweise uns ist es bewusst, dass wir nicht mehr unendlich Zeit haben. Das haben ja auch die Jungen nicht. Aber im Alter wird es uns erst bewusst und das wirkt auch darauf, dass wir eben den Moment bewusst genießen.
Mythos Nummer 6.
Das ist wirklich ein Mythos, wo ich immer sagen würde, das finde ich am diskriminierendsten. Weil wir messen das gebraucht werden oder den Wert eines Menschen an seiner Leistung und meistens auch an der bezahlten Leistung. Und es gibt zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist, praktisch in jedem Lebensjahr geben Menschen, ältere Menschen, der Gesellschaft, der Familie mehr, als sie bekommen. Das sind die letzten 2 Jahre durchschnittlich die letzten 2 Jahre vor dem Tod, wo wir mehr Kosten in Anführungszeiten als wir bekommen. Und das ist egal, ob ich 70, 50 oder 80 bin. Das ist einfach das Ende des Lebens. Das kommt mit funktionellen Einschränkungen und da brauchen wir Unterstützung. Aber davor ist eigentlich der Beitrag von älteren Menschen immer größer als das, was sie von der Gesellschaft zurückbekommen. Und abgesehen davon, weil da sind wir ja immer noch auf der Schiene, Leistung ist verbunden mit dem Wert des Menschen. Daneben ist ja der Wert des Menschen unabhängig von der Leistung. Das ist ja jeder Mensch, es ist ja ein absoluter Wert. Das können wir einfach nicht an Leistung binden, weil dann kommen eben so Sätze wie die Alten leben auf Kosten der Jungen oder die Alten sind nichts, die tragen nichts mehr bei. Das ist eben so diskriminierend und der Wert des Menschen ist nicht verbunden mit seiner Leistung.
Das weiß auch das deutsche Grundgesetz beispielsweise. Das beginnt mit die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Sie gebrauchen in diesem Kapitel 6 im Mythos 6, im Alter wird man nicht mehr gebraucht, die Worte Weisheit und Würde. Und ich sag mal, alleine wegen dieses Mythos lohnt sich Ihr Buch. Aber es gibt noch weitere, nämlich den letzten. Mit dem Tod endet das Leben. Das soll ein Mythos sein. Also sagt ja auch die katholische Kirche, aber dass Sie das schreiben, wundert mich schon.
Ja, es ist schon ein bisschen provokant gemeint, natürlich.
Ach.
Nein, wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass wir das Ende des Lebens nicht nur negativ betrachten sollen. Und das ist das, was der Mythos ist in unseren Augen. Das heißt, das Lebensende, diese Endlichkeit des Lebens gibt uns natürlich auch die Chance, das Leben so zu gestalten, dass in der begrenzten Zeit, die uns zur Verfügung steht, wir unser Lebenssinn auch finden oder etwas leisten oder ja einfach das Leben wie wir uns das vorstellen oder wie wir es wollen. Werden wir unendlich, also könnten wir unendlich leben, so wie die longevity Forschung das übrigens möchte, würde eigentlich alles, was wir tun, überhaupt kein Gewicht haben. Das ist so schön in Kunderas die unerträgliche Leichtigkeit des Seins beschrieben. Man könnte jede Entscheidung könnte man korrigieren, alles könnte man unendlich wiederholen. Das heißt, nichts hätte ein Gewicht. Und ich glaube, wir würden psychologisch damit überhaupt nicht umgehen können. Und das heißt, die Begrenztheit des Lebens gibt uns auch die Möglichkeit, das Leben sinnvoll zu leben.
So eine Ahnung hatten ja schon die alten Klassiker, ne? Also in der griechischen Mythologie, Unsterblichkeit hat nicht nur Vorteile, konnte man damals schon lesen. Was passiert psychologisch, wenn man ein Vermächtnisprotokoll macht, wie Sie das vorschlagen, als konkrete Übung in Ihrem Buch? Da wollen wir nicht mehr drauf eingehen. Sie ahnen es oder die Zuhörenden ahnen es, was das alles auswirkt, wenn man an sein eigenes Ende denkt, vom Ende her denkt, wie es mal eine Politikerin oder öfter Politiker sagen, aber ans Ende des eigenen Lebens denken die meisten vielleicht nicht ganz so gerne, obwohl es hochinteressant ist, finde ich. Ich praktiziere das auch. Ich mache eine Hospizbegleiterausbildung. Ja, wir kommen zum Ende dieser Episode und da gucken wir immer in die Zukunft und Zukunft hat ja was mit Veränderung zu tun. Deswegen fragen wir unsere Gäste und auch Sie, was haben Sie in letzter Zeit zum ersten Mal gemacht?
Ja, das fiel mir tatsächlich nicht so leicht, aber ich habe was gefunden. Ich habe mich für ein Fitnessstudio angemeldet. Das klingt jetzt total banal, aber auch ich bin in einem Alter, wo ich denke, ja, Fitnesstraining muss jetzt einfach sein.
Ich finde, das ist ein Einschnitt, habe ich auch so erlebt. Und haben Sie in letzter Zeit etwas zum letzten Mal gemacht? Weil Veränderung hat ja auch was mit den Dingen zu tun,
ja,
mit denen man aufhört.
Da hätte ich große Schwierigkeiten, etwas zu finden. Ich glaube aber tatsächlich, ich war vor 2 Wochen an einer Geburtstagsparty von einer Freundin, die ist 65 geworden. Und dann haben wir gesagt, ja, in 10 Jahren treffen wir uns wieder. Und wir haben, ich bin ja Tschechin ursprünglich, und wir haben so uralte tschechische Lieder gesungen. Also wenn Tschechen sich treffen, dann wird immer gesungen. Einer hat immer die Gitarre dabei und dann wird immer gesungen. Und es ist ja so eine Kohorte, die diese Lieder noch kennt. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, werden wir in 10 Jahren noch genug Leute sein, die diese Lieder alle kennen und singen können? Und war das vielleicht nicht das letzte Mal, wo wir in diese Gruppe gesungen haben?
Wow, sehr, sehr spannend. Ja, Kundera, ein Landsmann.
Ja, genau.
Die und wird man in 10 Jahren... Wird man ihn noch lesen? Ich bin ziemlich sicher, man wird das tun. So, und exklusiv für Sie habe ich aber noch eine letzte Frage. Haben Sie sich schon mal für was zu alt gefühlt?
Also ich muss zugeben, ich gehe extrem gerne auf Achterbahnen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich einen kleinen Sohn, jetzt mittlerweile 11, habe, der immer mitkommt. Das ist meine Entschuldigung, dass ich auf die Achterbahnen immer gehe. Ich glaube, alleine würde ich mich tatsächlich zu alt fühlen, obwohl ich das weiß, dass es eigentlich nicht sein sollte. Aber ja, ich kann das nicht ablegen.
Wie großartig. Ich danke Ihnen für diese wunderbare Episode, jetzt ganz zum Schluss, die Sie erzählt haben, aber eben auch für dieses ganze Gespräch. Anlass war Ihr Buch, Die 7 Mythen des Alters. Und wir haben darauf geschaut aus der Perspektive, wie viel kann ich in meinem Alter, und zwar egal in welchem Alter, aber gut, wir sind nun mal meistens Boomer, ja, also im fortgeschrittenen Stadium, was können wir noch reißen, was können wir verändern? Und die simple Botschaft ist verdammt viel, wenn man sich das bewusst macht. Und Sie haben unglaublich bildhafte Beispiele, Formulierungen dafür gefunden. Also ich kann das Buch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist gar nicht so dick, 180 Seiten. Ich habe es am Wochenende gelesen. Man kann sich auch mehr Zeit nehmen. Es tut gut. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch, mit Ihrer Arbeit. Und danke, dass Sie sich die Zeit
genommen haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ja auch Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
Dankeschön. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine gute Bewertung auf den großen Podcast-Plattformen. Ansonsten, wir hören uns wieder in einer Woche. Dann geht's weiter mit der Staffel Beziehungen. Diesmal um Paarbeziehungen mit dem international bekannten Zürcher Psychologen Professor Guy Bodenmann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.